ARD. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das ein bisschen weniger strategisch mache als einige Kollegen, Kolleginnen von mir, die da wirklich zum Teil das schon so mit so Figurenensemble durchplanen von Anfang an oder so. Und bei mir ist eher, dass ich einfach erstmal irgendwie mich in Themen vertiefe und dann schaue, wo steckt da überhaupt irgendeine Geschichte drin.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte geht mal wieder ins Kaffeehaus. Wir haben das große Glück, dass Stefan Oschwart zum Teil in Wien lebt und da nach und nach mit Autorinnen und Autoren die Kaffeehäuser abklappert.
Und so langsam kenne ich ja alle.
Ja, super. Dieses Mal geht's ins Café Jelinek. Ich persönlich kenne das nicht. Was ist das für ein Laden?
Ja, das Café Jelinek ist so ein bisschen grindig, wie man in Wien sagen würde. Also so ein bisschen runtergerockt, ganz in der Nähe der Mahü, der Maria-Hilfer-Straße. Das ist eine Fußgängerzone, um die gab es ziemlich viel Ärger vor vielen Jahren. Und diese Straße, die verbindet Museumsviertel mit Westbahnhof. Aber das Café Jelinek ist eben auch ziemlich urig. Also abgesessener Plüsch, uralte Zeitungsausschnitte hinter Glas, eine Art Samovar mittendrin. Man kann aus großen Fenstern nach draußen gucken und natürlich auch von draußen nach drinnen. Und ziemlich gemischtes Publikum, junge, alte und wenig Touristen.
Und da hast du dich getroffen mit Elias Hirschel. Warum ausgerechnet da? Was verbindet Elias Hirschel mit diesem Café?
Ja, Elias Hirschel ist in der Nähe groß geworden, hat er mir erzählt, dass Jelinek ist sozusagen sein Lebensbegleiter und eigentlich wollte ich ja Musik mit ihm machen, aber ich bin fast doppelt so alt wie er. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, mit so einem alten Sack. Magst du übrigens mal hören, was er für Musik macht?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ein Gespenst, das hören wir hier, so heißt sein Post-Punk-Duo hier, der Titel Kaffee. Elias Hirschel singt hier übrigens und spielt auch Gitarre, wie gesagt Post-Punk-Duo. Er hat das Ganze auch gemixt quasi zu Hause, zum Teil während der Pandemie. Und in Wien kennt man dieses Duo, ein Gespenst, durchaus. Also das wird auch im Radio gespielt. Also der Mann ist echt ein Tausendsasser. Der kann noch mehr als nur schreiben. Der ist auch Poetry-Slammer. Ja. Und eben Musiker.
Ja, cool. Also ein echter Multitasker. Und ihr habt aber wahrscheinlich weniger über seine Musik geredet als über seinen neuen Roman. Der heißt Content. Was ist denn der Content von Content?
Ja, in Content, da geht es um eine ehemalige Zeche, Staublunge, so heißt die Region. Dort haben sich Startups angesiedelt, ein Essenslieferservice, der die Leute an ihren Schreibtischen füttert und wo irgendwann dann auch mal gestreikt wird. Und dort gibt es eine Firma namens Smile Smile, die völlig absurden Content erstellt fürs Internet. Absurde Listen, die nur eins sollen, nämlich Klicks erzeugen, nach dem Motto Nummer 7 wird sie zum Weinen bringen. Dort arbeitet die Protagonistin und erstellt eben Content. Memes, YouTube-Videos, die keiner braucht. Und ihr Freund, der gründet im Wochenrhythmus Startups. Drumherum geht die Stadt unter und brennt. Also eine echte Dystopie, eine ziemlich überdrehte Satire über die Generation ChatGPT, bei der einem aber so ein bisschen das Lachen im Hals stecken bleibt. Ruhrpott, Industrie, Ruine trifft auf Hipsterwelt. Ziemlich abgedreht das Ganze, ziemlich klug, ziemlich beklemmend. Orwell goes Instagram.
Wow, also das klingt nach ziemlich abgedrehtem Content. Wir hören jetzt Elias Hirschel im Gespräch mit Stefan Oschwart im Café Jelinek in Wien.
Reden wir vielleicht erstmal über den Ort. Wir sind jetzt im Café Jelinek im 6. Bezirk. Plüschig, ein bisschen grindig, es hängen Fotos an der Wand, Kopien von klassischen Bildern, nackte Mädels etc. Hier ist noch so ein alter Wasserkocher, also so ein Samovar. Ja, ein bisschen grindig, aber auch gemütlich. Warum hast du dir diesen Ort ausgesucht?
Ja, ich bin da direkt ums Eck aufgewachsen und war aber auch relativ häufig zum Arbeiten da. Und im Sommer ist es relativ voll mit Touristen, so im Winter geht's, glaube ich. Aber es ist, war früher ein bisschen weniger voll und hat jetzt, glaube ich, weil so ein paar alte Wiener Cafés weggebrochen sind, sind jetzt irgendwie, sammeln sich hier die Touristen ein bisschen mehr. Und es ist vor allem irgendwie, war das auch so ein bisschen der Geheimtipp. Man kann Heferl-Kaffee bestellen, das ist so der größte Kaffee, und dann wird man irgendwie 4-5 Stunden in Ruhe gelassen und kann einfach arbeiten.
So wie das früher eben auch so war in der alten Kaffeehaustradition, in der literarischen Kaffeehaustradition. Das heißt, Stichwort Arbeiten, du kommst hierhin zum Arbeiten?
Da spezifisch jetzt nicht mehr so wahnsinnig oft, früher ein bisschen häufiger, und aber doch schon, also weil es dann auch irgendwie noch in, also vor allem, wo ich noch irgendwie in einer WG gewohnt habe oder so, war es dann ganz cool zum, ja, so ein bisschen entspannter arbeiten, weil es sind zwar auch Leute da, aber man redet nicht mit denen oder es ist so ein angenehmes Hintergrundrauschen irgendwie, und ja, man hat irgendwie seine Ruhe, ist aber trotzdem unter Leuten. Und wenn man will, kann man kurz mal so in die Gespräche reinhören, fängt ein paar Wörter auf, hat vielleicht dann dadurch wieder einen Ansatz irgendwo. Und wenn es gar nicht geht, stöpsel ich mich komplett mit Musik zu und dann höre ich eh nichts. Ich glaube, man könnte sich auch einfach so einen Büroplatz irgendwo anmieten, aber das ist irgendwie netter und ich glaube auch billiger auf Dauer. So.
Das heißt, du hast schon auch so eine Art Routine beim Arbeiten oder wie machst du es?
Jetzt gerade zum Beispiel gar nicht, weil jetzt halt wieder so das neue Buch gerade erst rausgekommen ist und dann sind da halt wieder total viele Termine oder Lesungen. Aber wenn tatsächlich Romanarbeit ist, so ab der Hälfte ungefähr, dann ist schon relativ regelmäßig. Also dann ist so irgendwie in der Früh so gegen, weiß ich nicht, 10, 11 irgendwie da mal anfangen zum Schreiben. Irgendwann koche ich mir was und dann schreibe ich bis 17 Uhr und dann mache ich im besten Fall mit irgendwelchen Freunden was. So, ja.
Also du versuchst dir so eine Art Arbeitstag zu strukturieren.
Genau, der dann im Endeffekt eh fast ähnlich ausschaut wie so ein normaler Bürotag irgendwie, außer dass ich vielleicht so ein bisschen länger schlafe. Es gibt halt verschiedene Phasen, also es ist halt irgendwie, die letzten paar Bücher haben alle so 2 bis 3 Jahre gedauert, bis sie irgendwie fertig waren, und es war dann meistens so 3/4 bis 1 Jahr einfach nur mal Material sammeln. Auch ganz oft halt überhaupt noch nicht klar, wohin das Ganze irgendwie geht, nur dass das dann irgendwie mich irgendein spezifisches Thema ein bisschen mehr interessiert und dann dazu halt sich immer mehr ansammelt, bis sich dann daraus irgendwelche Figuren ergeben oder irgendwelche Handlungen schon mal so. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich das ein bisschen weniger strategisch mache als einige Kollegen, Kolleginnen von mir, die da wirklich zum Teil das schon so mit so Figurenensemble durchplanen von Anfang an oder so. Und bei mir ist eher so, wie ich irgendwie, glaube ich, auch so für Uni-Arbeiten recherchiert hätte. Also, dass ich einfach erstmal irgendwie mich in Themen vertiefe und dann schaue, wo steckt da überhaupt irgendeine Geschichte drin. Genau, beim Neuesten war es ein bisschen speziell, weil das so ein bisschen während der Pandemie entstanden ist. Also das war noch viel mehr Internetrecherche am Anfang, weil es halt einfach wirklich so im Lockdown irgendwie war und ein bisschen so mit meinen eigenen Internetkonsumerfahrungen entstanden ist.
Jetzt sind wir schon mittendrin. Content heißt... Ich
glaub, können wir auch wieder woanders hin.
Nee, passt schon. Content heißt das neue Buch, und es spielt ja zu einem Großteil im Ruhrgebiet. Du hast dort ein Projektstipendium gehabt, also warst längere Zeit dort und hast auch vor Ort recherchiert. Erzähl mal über das Setting.
Wortwörtlich spielt es nicht im Ruhrgebiet, aber es gibt natürlich so extrem viele Parallelen. Und im Buch ist dann irgendwie die Stadt oder die Gegend heißt Staublunge. Und ursprünglich ist es eigentlich entstanden eben aus so, wie gesagt, also eigentlich erstmal so die so 2020 eigentlich so die Lockdown-Sachen, wo ich dann angefangen habe, eher so diese Internetfirmen zu recherchieren, so Content Farms eben, weil ich einfach irgendwie sehr seltsame YouTube-Videos gefunden habe und mich dann gefragt habe, wer die eigentlich herstellt oder welche Firmen da dahinter stecken. Und dieses ganze Kohleindustrie-Setting kam dann erst ein bisschen später dazu. Ich fand es auch lustig, weil es so eine Zeit lang richtig mir schwer tat, Leuten zu erklären, warum das überhaupt was miteinander zu tun hat. Aber es war dann irgendwie so die Idee, so ein bisschen den neuen Kapitalismus auf den alten Kapitalismus draufzusetzen, so ein bisschen, oder die neue irgendwie Ressourcenausbeutung auf die alte. Und dafür ist das Ruhrgebiet halt eine super Vorlage, weil da wirklich auch irgendwie eine super nette, kreative Szene dort irgendwie ist, aber gleichzeitig die Gegend so kaputt ist zum Teil. Und so ungefähr den Vibe wollte ich im Buch auch drin haben, dass die Leute, die drin sind, eigentlich alle, also eigentlich will niemand im Buch wem anderen was Böses, die sind eigentlich sehr nett miteinander, die sind alle nur irgendwie extrem beziehungsunfähig und die ganze Gegend ist halt kaputt und niemand weiß, wo man jetzt damit hin soll. Genau, aber es wird so ein bisschen zusammengehalten durch die Sozialstrukturen eigentlich, ja.
Du siedelst ja diese Smile-Smile-Firma, diese Internetfirma, die völlig absurden Content produziert. Also zum Beispiel diese Kuchenvideos, also Fake-Kuchen, dass Alltagsgegenstände sich als Kuchen entpuppen. Ich kenne solche Videos auch aus dem Internet. Das braucht ja kein Mensch. Und du siedelst diese Firma an mit einem Besitzer aus Osteuropa. Man weiß gar nicht genau, was jetzt genau dahinter steckt. Warum Osteuropa?
Die Firma SmileSmile im Buch basiert so auf zwei verschiedenen Firmentypen und die eine sind eben so die klassischen Content-Farmen, die auch eben tatsächlich oft ihren Firmensitz in Zypern haben und hinter denen vielleicht eben so russische Firmen stecken. Und die andere Art war, bin ich dann erst so drauf gestoßen, wie ich schon angefangen habe, an dem Buch zu schreiben. Da habe ich eine Online-Veranstaltung gehabt mit dem Österreichischen Kulturinstitut in Pristina im Kosovo, wo ich eigentlich tatsächlich hingefahren wäre, aber das ist dann so der Pandemie zum Opfer gefallen. Und dadurch waren dann aber Studierende aus den Umländern auch da. Und dann hat mir jemand aus Nordmazedonien irgendwie dann erzählt, dass das dort ein total großes Ding ist. Dort gab es Firmen, die irgendwie reich geworden sind, indem sie quasi Wahlkampf outgesourced haben für Donald Trump so 2015, 16. Das wurde damals eben so verkauft, als wären das irgendwelche Jugendlichen oder Studierenden, die dann damit irgendwie reich geworden sind, dass sie das selbstständig irgendwie Firmen gegründet haben und da irgendwie so Wahlkampf outsourcen heißt, sie haben einfach nur rechtsextreme Artikel irgendwie Fake News umformuliert und dann für die Wahlkampf-Social-Media-Accounts für Donald Trump aufbereitet. Und da kam dann raus, dass das ziemlich viel vom Kreml finanziert wurde, also dass das gar nicht so aus eigenem Antrieb gegründet wurde. Und dann, genau, dachte ich mir halt auch so, kann man ja überlegen, beziehungsweise ich habe dann so Interviews gefunden mit Leuten, die tatsächlich dort gearbeitet haben und habe mir dann gedacht, das ist so eine irre Arbeitsweise, weil die machen gar keinen bösartigen Eindruck. Also es sind meistens einfach nur echt normale, junge Leute, die irgendwie halt einfach Geld verdienen wollen und sich dann aber auch so selbst versuchen, so ein bisschen schön zu reden, dass sie jetzt gar nicht selber wirklich Fake News verbreiten, dass sie jetzt gar nicht selber Propaganda machen, sondern eigentlich nur diese Infomaterialien weiter verarbeiten und so ein bisschen versuchen, die Schuld von sich zu weisen, was ich total nachvollziehen kann, aber was natürlich auch irgendwie problematisch ist. Und
ich kann mich gut daran erinnern, ich war nämlich damals Korrespondent für die ARD, zuständig für Südosteuropa und wir waren auch in Veles und haben auch tatsächlich Leute getroffen, aber das war alles irgendwie sehr bizarr und die wollten sich nicht so gerne in die Karten gucken lassen, haben halt dann einem Treffen zwar zugestimmt, aber haben wenig gucken lassen, was sie da eigentlich so genau treiben. Und ich hatte auch den Eindruck, naja, es geht ihnen vor allem darum, in diesem wirklich armen Veles, wo es halt nicht viel gibt, womit man Geld verdienen kann, da halt irgendwie noch ein paar Euro dazu zu verdienen.
Eben, ja, voll. Und ich glaube, die Interviews, die ich da gefunden habe, die waren auch anonymisiert alle. Vielleicht waren die, aber die waren auf Englisch, glaube ich. Ja, voll. Also die haben einfach einen völlig normalen Eindruck gemacht. Und genau, das hat dann so ein bisschen die Figuren da mitgeprägt, weil ich mir dann eben auch gedacht habe, so, also weil es natürlich auch so ein bisschen metaphorisch ganz, ganz gut ist für vielleicht auch so eine generelle Arbeitserfahrung, dass man, egal für wen man eigentlich arbeitet, irgendwie gehört dann der Konzern wieder einem größeren Mutterkonzern und im Endeffekt arbeitet man dann im Endeffekt doch irgendwie für bösartige Menschen oder so. Und ich weiß nicht, ob das zugenommen hat, aber auf jeden Fall diese Undurchsichtigkeit, glaube ich, hat so ein bisschen zugenommen. Also das irgendwie, glaube ich, sogar bei Autoren dann oft der Fall ist, dass sie dann bei irgendeinem Verlag sind und dann gehört der Verlag aber eigentlich einem größeren Verlag und der Verlag gehört dann im Endeffekt irgendwie Penguin Random House und dann landet man irgendwie eh bei so Monopolen wieder. So aus Versehen Angestellter einer Firma ist, die man eigentlich gar nicht kennt.
So ein bisschen das Signa-Konstrukt mit den 1000 verschachtelten Firmen. Dein Verlag Jolnay gehört ja mittlerweile auch zu Hansa, einem größeren Konstrukt.
Die sind Gott sei Dank sehr lieb, aber ja, stimmt, es sind auch so ähnliche Strukturen. Ja.
Okay, damit ist ja dein Roman sehr, sehr aktuell, nicht nur durch das Thema, also absurden Content zu produzieren. Also diese Listen fand ich auch sehr amüsant. Wie bist du darauf gekommen?
Also das stammt ja eigentlich so aus dem älteren Internet. Ich glaube, so Listenartikel hatten so ihre Hochphase mit, wo BuzzFeed so richtig groß geworden ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das ganz genau war. Ich würde mal schätzen 2013, 14. Auch gar nicht so lange her eigentlich, aber schon so ein bisschen. Genau, da dachte ich dann kurz, ob das vielleicht eh schon wieder out ist, aber die haben tatsächlich ein ziemlich großes Revival. Früher war es halt da, Leute wirklich dann mit Links auf eigene Webseiten zu locken, mehr oder weniger, irgendwie von Facebook weg oder von irgendwie anderen Social-Media-Plattformen weg. Und inzwischen wird es dann eher verwendet als Infokacheln auf Instagram und dann bleibt meistens alles in den Social Media Apps, glaube ich. Diese reine Aufbereitung mit Zahlen, die bleibt, also die ist überall. Das ist eben inzwischen häufiger in Form von so Infokacheln. Aber ja, voll, also die 13 besten irgendwas, die 10 schlimmsten, I don't know. Ich weiß gar nicht, das hat einfach so einen psychologischen Effekt, dass man dann darauf ein bisschen anspringt. Also mache ich ja selber auch. Dass es halt einfach logischer wirkt, wenn ich das Gefühl habe, da macht sich jemand die Mühe, extra die 10 besten von irgendwas rauszusuchen. Und es ist ja auch per se nichts Schlechtes. Es ist halt einfach irgendwie so eine billige Form, um schnell ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Aber eignet sich natürlich sehr gut für so Sinnbild von dieser Art von Inhalt so ein bisschen, ja.
Roman ist ja im Grunde genommen eine Dystopie, der aber mit dem arbeitet, was es schon gibt. Also eine Art Absurdistan 2.0, wenn man so will. Warum diese Art der Herangehensweise, warum Dystopie?
Ich glaube, das ist eher dann einfach so aus Versehen passiert. Also das ist jetzt auch gar nichts, was ich so wahnsinnig plan vorher. Das ist dann, wo ich dann irgendwie schaue, wo die Geschichte gerade hingeht. Ich wollte mich auf Sachen konzentrieren, die es eigentlich eh schon gibt in der Form. Nur irgendwie so komprimiert auf einen Ort zusammengefasst. Also auch so der ganze Ort ist für mich so ein bisschen so all of Industrie und Internet an einem Ort versammelt so ein bisschen. Ja, es ist dann eher so eine Frage von Konsequenz und dann ist es halt irgendwann muss halt alles einstürzen und mit Wasser volllaufen, weil das halt auch irgendwie angedeutet wird von der ganzen Umgebung. Aber rein technologisch, glaube ich, sind die ganzen Sachen schon da. Ich glaube nur essensliefernde Drohnen sind noch nicht so ein Ding. Vor allem es gab immer wieder auch Sachen, wo ich mir dann zuerst die Sachen ausgedacht habe, dann mal gegoogelt habe, gibt es das eigentlich schon? Und es gibt es eh schon. Irgendwie, ich glaube, so private Feuerwehren gibt es in den USA relativ viele, die natürlich vielleicht nicht ganz so absurd sind wie jetzt bei mir so eine For-Profit-Feuerwehr, aber einfach, dass die halt in ländlichen Regionen die öffentlichen Dienste ersetzen, weil die halt nicht gut funktionieren.
Das ist dieser Jonas, der ein Start-up nach dem nächsten gründet in abgeranzten Junkie-Häusern. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist dieses IPA Pale Ale aus Rote-Bete-Saft und dann knallen die Korken und weil alles abgelaufen ist und dann rinnt die rote Brühe da über den Plafond und es liegen Junkie-Spritzen rum. Das ist ja sehr absurd und überdreht. Man könnte auch sagen, eigentlich ist ja das ganze Setting des Buchs auch wieder so eine Art Liste. Die absurdesten Dinge nur eben zusammengerührt in einem Roman.
Was schon stimmt, es ist recht fragmentiert geschrieben irgendwie, was glaube ich aber auch so ein bisschen einfach dazu passt, wie das Internet halt auch ist. Und auch eben, also im Roman, dass die Leute alle so sehr isoliert sind, dass die halt dann irgendwie zwar versuchen miteinander umzugehen irgendwie, aber nicht ganz hinkriegen. Und das eben jetzt wie bei Jonas oder sogar auch bei dem Junkie, der da drin vorkommt, der dann irgendwie der Chef von der vorigen Firma eigentlich war, dass die einzige Hoffnung, die diese Leute haben, nicht ist, irgendwie wir könnten die Gesellschaft wieder besser machen oder wir könnten die Umwelt besser machen, sondern nur, ich kann jetzt aus diesen Ruinen noch irgendwas für mich persönlich rausholen. So. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es in der Realität jetzt nur so schlimm ist, aber halt schon, dass ich da auf jeden Fall Tendenzen sehe in die Richtung. Und bei mir ist dann immer die Frage, was passiert, wenn man irgendwie so Handlungsweisen von größeren Firmen oder im letzten Buch irgendwie Politikern oder so auf Privatmenschen runterbricht. Wenn man so nichtmenschliches Verhalten auf den Menschen zurückholt und dann irgendwie zeigt, wie pathologisch das eigentlich aussieht so im Umgang dann. Und das hat halt für mich selber auch einfach was sehr Lustiges, also sonst würde ich es nicht schreiben, glaube ich.
Naja, aber es ist ein Lachen, das einem schon so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Auch dieses Positive Thinking, dieses positive Denken, was ja auch der Jonas immer wieder an den Tag legt, also diese Selbstbeschwörungsmantren, die er dann anwendet. Alles wird gut am Ende oder super, es wird super. Wir warten auf eine Zukunft, die dann wahrscheinlich nie kommt oder die Zettel, die bei dieser Karin in der Wohnung hängen, diese ja, Selbstermächtigungs-, Selbstermutigungszettel. Das hat ja auch was tief Trauriges eigentlich.
Ja, weil es halt alles so Methoden sind von einzelnen Leuten, um mit ihrem eigenen irgendwie da Schmerz so umzugehen ein bisschen. Es ist, glaube ich, zum Teil schon auch so, dass ich so irgendwie dann jetzt mit Richtung Klimawandel da jetzt auch keine großen Hoffnungen habe, dass sich da so viel verbessert irgendwie. Und dann, weiß nicht, habe ich da halt auch selber so ein bisschen ein Lähmungsgefühl, dass man da eh nichts machen kann. Und dann muss man irgendwie vermeiden, dass man komplett zynisch wird, glaube ich. Und das versuche ich in der Realität eh auch nicht zu sein, aber dann kann ich da zumindest die Figuren mal sein lassen. Ich fand es auch mal spannend, so irgendwie wirklich so völliger Hoffnungslosigkeit irgendwie auch so einen Platz zu geben, weil man oft irgendwie bei... jetzt gerade wieder irgendeinen Podcast gehört und habe dann einfach mitgekriegt, dass die auch 11 km und dass die rein vom Sounddesign auch sowas machen, nämlich dass es am Anfang bedrohlich anfängt, so bedrohliche Musik, und am Ende kommt dann so positive Musik, und man will irgendwie alle Stories immer mit was Positivem beenden, und es geht bei manchen Themen aber einfach nicht, glaube ich, und beim Klimawandel geht's halt nicht. Also da muss man halt irgendwie erstmal auch benennen, wie schlimm alles ist, und dann auch am Ende stehen lassen, dass es auch wirklich schlimm ist. Irgendwann mal hat mir ein Kanter von mir dann, während ich in Dortmund war, den Roman Union der festen Hand empfohlen, was so Zwischenkriegsroman übers Ruhrgebiet ist. Es beginnt quasi so ein Arbeiteraufstand und wird sofort wieder abgesagt. Ich habe das noch nie gelesen. Also wo dann wirklich so 30 Seiten lang aufgebaut wird, geil, jetzt lehnen die sich auf, jetzt ziehen die durch die Straßen, weil ein Arbeiter gestorben ist beim Unfall. Und dann machen die eine Abstimmung und rechnen halt durch, dann würden wir den Job verlieren und dann lohnt sich das da und da nicht, und beschließen dann, ja gut, dann machen wir es nicht. Und es ist halt so, ich weiß nicht. Und das so als Einstieg für so einen Arbeiterroman fand ich irgendwie stark, weil es halt nicht romantisierend ist, sondern halt einfach Arbeitsbedingungen widerspiegelt akkurat und ja.
Es widerspricht ja auch der ganzen Arbeiterästhetik, ne? In diesen ganzen Kampfliedern und so, da geht es ja immer Brüder zur Sonne, da gibt es ja immer Hoffnung, das konterkariert das ja völlig. Interessant an deinem Roman finde ich das Ende, wo sozusagen auf eine Art die Fake-Internet-Biografie quasi beerdigt wird. Und da sehe ich ein bisschen Hoffnung in dem Sinne, na gut, dann bin ich jetzt als reale Person frei, oder?
Ja, das war so der Versuch, irgendwie so gleichzeitig Happy End und trauriges Ende zu machen. Beziehungsweise es gibt ja tatsächlich eine Figur, für die es irgendwie dann ganz am Anfang extrem tragisch ist, weil sie eine Hand verliert. Und bei der verbessert sich tatsächlich was im Laufe des Romans, so, was auch eher selten ist dann bei mir. Aber ja, es war irgendwie der Versuch, so alles eigentlich sehr menschlich wieder zusammenzuführen, weil dann doch wieder alle Leute zusammenkommen bei einem Begräbnis irgendwie, wo irgendwie dann auch klargestellt wird, dass halt... denen ein Mensch halt tatsächlich schon irgendwie wichtig war, aber natürlich war es dann vielleicht nicht der echte Mensch oder so, und aber zumindest, dass irgendwie von allen so ein Zeichen der Menschlichkeit irgendwie noch so ein bisschen zusammenkommt, auch wenn es sehr trostlos ist. Ja.
Das Analoge schien mir im Roman immer auch so ein bisschen eine Hoffnung zu sein. Also ich erinnere mich auch an diese 1000 Kassetten, die der Ex-Lover der Protagonistin bei ihr in der Wohnung zurücklässt, und sie nutzt es dann, um mit ihrer verletzten Freundin Karin, die die Hand verloren hat, um sozusagen ein cooles Internetbild zu generieren, was dann auch viral geht, das Video. Diese Kassetten dienen als Material, um dann für diese Freundin eine Art Radiosendung zu machen. Da habe ich sofort gedacht, aha, du meinst Podcast, das war wahrscheinlich die Idee, ja. Die Geburtsstunde des Podcasts, gehst aber ins Analoge. Warum eigentlich?
Weil, also einerseits, weil ja der Protagonistin selber irgendwie dann so der Zugang zum Internet ein bisschen abgeschnürt wird, also weil sie irgendwie da nicht mehr wirklich, also nicht ganz, aber sie verliert dann irgendwie halt Zugriff auf ihre Social Media Accounts und so. Deswegen wollte ich sie dann so ein bisschen mehr ins Analoge irgendwie wiederholen. Die Kassetten sind einfach, fand ich halt irgendwie super, weil ich auch einerseits tatsächlich, ich wollte so was Mini-Nostalgisches mit reinholen. Ich glaube, die neueste Nostalgie, die drin ist, ist so aufs alte YouTube so ein bisschen. Aber Kassetten sind natürlich, es gibt auch so ein Revival mit so, das hat auch irgendeinen Fachbegriff, ich glaube so, aber so quasi so 80er, 90er Jahre Tech-Horror irgendwie, also wo dann auch ganz viel mit Videobändern passiert, und das find ich einfach auch so motivisch und atmosphärisch auch irgendwie geil, weil es weil plötzlich so Videokassetten auch so ein bisschen was Gruseliges haben, weil man irgendwie, weil es ist ein bisschen veraltete Technik ist, dann kann man die irgendwo finden in irgendwelchen Abstellräumen oder so, und genau, aber als Podcast-Ersatz vor allem, weil ich das ja auch bei Freunden und Bekannten von mir sehe, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, die haben eigentlich nur einen Podcast, damit sie einmal im Monat einen Grund haben, miteinander zu telefonieren, anstatt einfach miteinander zu telefonieren und so, irgendwie halt. Aber gleichzeitig geht es mir auch so, weil ich Telefonieren hasse und trotzdem immer merke, dass es mir total gut tut, wenn ich Freunde anrufe. im Buch spezifisch, weil Karin halt auch so ein Problem damit hat, weil sie halt in allem, was sie macht, irgendwie gerne einen tieferen Grund hätte und sowas. Und ich glaube, dann ist halt auch so als therapeutisches Mittel von der Protagonistin so, wenn ich ihr erkläre, das ist spezifisch für eine Radiosendung, dann ringt die sich eher dazu durch, mit mir zu reden, weil sie das Gefühl hat, ich mache tatsächlich was Produktives. So. Und das geht mir, glaube ich, auf jeden Fall auch selber ein bisschen so. Aber dass ich halt konstant so das Gefühl habe, ich müsste irgendwie produktiv sein, was auch, keine Ahnung, ich mache auch sehr viele, produktiv sein kann bei mir auch heißen, ich mache Nonsense-Projekte, mit denen ich kein Geld verdiene und die dann irgendwie einmal aufgeführt werden. Aber irgendwie habe ich auch so konstant so das Gefühl, ich muss irgendwas machen.
Da kann ich was mit anfangen. Also wenn ich nicht irgendwie kreativ bin, Musik mache oder irgendwas schreibe oder Radio mache, drehe ich durch. Ja, nach relativ kurzer Zeit. Ich kann das nicht erklären, aber irgendwie muss das sein. Und es hat ja auch was mit Welten erschaffen zu tun. Und dem einen Ausdruck verleihen, was so in einem ist. Du machst ja selber auch Musik, ne? Mhm.
Ja, ich merke auch, dass wenn ich dann länger irgendwie gar nichts zum Schreiben oder zum Arbeiten habe, dass dann irgendwie auch so, mache ich mir einfach viel mehr Sorgen, die ich dann normalerweise kanalisieren kann in irgendein Projekt. Irgendwie, weil dann mache ich mir Sorgen, dass vielleicht irgendwo ein Narrativ sich nicht ausgeht oder sowas. Das sind die sehr viel angenehmeren Sorgen. Ja, genau, ich mache auch in verschiedenen Konstellationen Musik. Jetzt momentan am meisten mit sein Post-Punk-Duo Ein Gespenst heißt das, mit Christopher Hüttmannsberger, der ist auch als Rapper unter dem Namen Selbstlaut aktiv. Genau, die klingt eigentlich wie so eine vollständige Post-Punk-Band, aber wir machen das hauptsächlich so zu zweit vom irgendwie zu Hause aus. Und das ist auch so in der Pandemie entstanden, weil wir da halt so hin und einfach so mit Loopstation aufgezeichnete Spuren einfach hin und her geschickt haben die ganze Zeit und dann, glaube ich, auch so die ersten 4 Lieder eigentlich erstellt haben, ohne uns physisch zu treffen, so, was auch ein ganz lustiger Arbeitsprozess war. Genau, selten mache ich noch irgendwie so mit einer Punkband, die aber nie Zeit hat, weil die alle irgendwie andere Jobs haben, aber das schaffen wir, glaube ich, so 1-2 Konzerte im Jahr ungefähr.
Was ist dein Instrument?
Hauptsächlich Gitarre und bei Ein Gespenst eigentlich eh alles irgendwie, also quasi für die Aufnahmen Gitarre, Bass und Keyboard und live aber nur Gitarre, weil ich dann auch gleichzeitig singe und dann, ich kann noch nicht genug Klavier oder Keyboard spielen und gleichzeitig singen, das ist ein bisschen schwierig, aber genau, für die Aufnahmen eigentlich eh so ziemlich alles. Chris macht elektronisches Schlagzeug dazu. Also live sind es dann immer halt eben ich mit Gitarre und einem Pedal und Chris mit seinem Laptop, aber es reicht auch irgendwie, weiß ich, also ich finde das auch ganz angenehm, weil ich von Lesungen auch gewohnt bin, halt maximal mit einem Buch herumreisen zu müssen und für die Band haben wir halt maximal einen Rucksack und eine Gitarre dabei und ist mir dann auch fast lieber. Also ich habe mega Respekt vor Leuten, die auch wirklich so mit sehr viel mehr Technik professionell Musik machen, aber das ist doch fucking viel Arbeit. Du musst alles mit dem Auto irgendwo hinfahren und bin da eigentlich eher auf der Seite von Aufwand minimieren.
Das ist ja auch ein Thema in deinem Roman, ne? Es wird ja alles immer kleiner, immer transportierbarer, die Zeit spielt eine Rolle. Du hast ja auch so einen Lieferdienst, Rabbits, in Anlehnung an Gorillas. Und was ich interessant fand, sind die ungelesenen Bücher. Welche Rolle spielen ungelesene Bücher in deinem Leben?
Ja, das war auch so ein bisschen eine Frage, weil ich ursprünglich den Mann oder Eigenschaften von Robert Musil drin hatte, den dann wieder rausgestrichen habe und den dann doch wieder reingebaut habe, weil ich sonst, glaube ich, fast keine deutschsprachigen Persönlichkeiten namentlich erwähnt habe irgendwie, weil es auch nicht ganz klar sein sollte, wo es jetzt ganz genau spielt, aber habe den dann doch wieder eingebaut, weil das einfach so das archetypische ungelesene Buch ist irgendwie, das irgendwie spezifisch in Österreich halt fast jeder zu Hause rumliegen hat, aber niemand hat es gelesen. Ich habe es während der Pandemie angefangen zu lesen und es ist tatsächlich lesbarer, als ich dachte. Also es ist gar nicht so anstrengend geschrieben, es ist einfach nur elendig lang. Ja, ging es halt, glaube ich, auch einfach darum, dass ich während der Pandemie immer weniger gelesen habe und halt eben auch immer dümmere, kürzere Videos geschaut habe. Ich will das aber auch gar nicht jetzt nur auf die Videos schieben, sondern eigentlich eher darauf, dass es mir halt psychisch schlecht ging während der Pandemie, aber so. Und dass dadurch natürlich auch dann die Aufmerksamkeitsspanne irgendwann weg war. Aber es tut dann trotzdem nicht gut, in so einem Zustand immer mehr Instagram-Reels zu schauen. Also man muss sich dann das Lesen fast wieder so ein bisschen antrainieren.
Wir waren bei den ungelesenen Büchern stehen geblieben. Bei mir ist es mittlerweile so, wir haben nicht so viel Platz und wir haben so eine Wand im Schlafzimmer mit Büchern. Und ich habe dort meine ganzen ungelesenen Bücher stehen, so wie so ein Mannmal. Und immer wenn ich eins gelesen habe, dann kommt das da raus. Wie ist es bei dir zu Hause?
Also neben dem Bett liegen jetzt sehr viele ungelesene noch. Doch, ich habe die auch im Regal. Irgendwann mal habe ich so ein eigenes Fach gehabt für die. Hab dann vor letztes Jahr irgendwann mal wirklich gemerkt, dass ich sehr viel weniger lese als früher. Und habe mich dann letztes Jahr wieder aktiv dazu gedrängt, irgendwie mehr zu lesen. Dann angefangen, dass ich so ganz kurze Rezensionen auf Instagram einfach irgendwie poste über die Bücher, die ich gerade lese, weil ich mich dann irgendwie so ein bisschen selber dazu konditioniere, dass ich dann jedes Mal ein bisschen Feedback kriege, für wenn ich ein Buch fertig habe, so ein bisschen. Und es hat funktioniert. Also habe ich dann tatsächlich wieder fast doppelt so viel gelesen wie das Jahr vorher. Dieses Jahr hat wieder sehr schwach angefangen, damit es irgendwie, aber auch irgendwie relativ viel mit dem eigenen Buch zu tun gehabt und habe jetzt irgendwie ein einziges Buch gelesen das ganze Jahr bisher. Das war aber sehr gut, das war Tokyo Ueno Station von Miryu, wo es so um Obdachlosigkeit in Japan geht und irgendwie relativ schmal, aber super.
Wo wir gerade bei gelesenen Büchern sind, wir empfehlen uns ja immer auch noch ein paar Bücher. Was würdest du mir denn jetzt empfehlen?
Ich glaube, Miryu eher auch. Ich lese relativ viele ostasiatische Bücher in letzter Zeit und habe irgendwie dann Sayaka Murata entdeckt vor so 1,5 Jahren ungefähr, die in Japan irgendwie vor allem mit einem Buch total berühmt geworden ist. Das war auf Deutsch Die Ladenhüterin. Ich glaube eher so Convenience Store Woman auf Englisch, wo es halt um eine Frau geht, die einfach nur in einem japanischen Supermarkt arbeitet. Und die Autorin hat selber, glaube ich, 17 Jahre lang in einem japanischen Supermarkt gearbeitet und hat das so derartig verdichtet irgendwie und das ist großartig. Und die hat dann aber nach dem Roman angefangen, sehr viel fantastischere Sachen zu schreiben, also die auch immer irgendwie realistisch bleiben, aber wo dann so Sozialstrukturen total aufgebrochen sind, also wo sie dann irgendwie in einer Kurzgeschichtensammlung, wo in einer zum Beispiel irgendwie so ritualisierter Kannibalismus total normalisiert ist oder in einer anderen, wo sich eine Frau irgendwie beginnt, nur von Pflanzen zu ernähren, die sie auf dem Weg zur Arbeit in der Stadt findet irgendwo und wo sie so ein bisschen so die Grenzen des sozialen Zusammenlebens so ein bisschen auslotet. Und das Seidenraupenzimmer, das habe ich dann irgendwie auch, ich weiß nicht, die Romane von ihr klingen auf Deutsch alle so langweilig leider. Richtig übersetzt wäre es, glaube ich, so Erdlinge. Und es beginnt auch sehr langsam und es wird immer dramatischer irgendwie und ich bin mega Fan von ihr jetzt inzwischen. Und die hat jetzt irgendwie einen Halbjahresaufenthalt in der Schweiz gerade und ich hoffe irgendwie, dass ich da irgendwann mal zu einer Lesung von ihr schaffe. Genau, also die würde ich sehr groß empfehlen und hoffe, dass ältere Bücher von ihr jetzt auch mal auf Deutsch übersetzt werden. Da liegen noch so ein paar rum, die gar nicht übersetzt sind.
Ich würde dir empfehlen Wladimir Wertlib, Zebra im Krieg. Da geht es auch um Internet, es geht um einen arbeitslosen Mann in einer osteuropäischen Hafenstadt in einem Kriegsgebiet. Man kann vermuten, dass es in der Ukraine ist. Ich würde vermuten Odessa. Er hat als Hater so eine ganze Menge Dreck im Internet selber gepostet und wird dann sozusagen selbst Opfer. Er wird nämlich von einem Rebellenführer bloßgestellt und davon wird ein Video gedreht. Und dieses Video steht dann im Netz und wird natürlich tausendfach geteilt. Und er versucht dann auf verschiedene Arten und Weisen wieder Herr seines Lebens zu werden. Also das mochte ich. Es ist auch eine Dystopie, aber glaube ich ziemlich nah dran an der Wirklichkeit, ziemlich aktuell. Und natürlich Troll von Michał Woreczki. Kennst du den?
Nee, tatsächlich nicht.
Der ist ein Autor aus Bratislava, einer der bekanntesten slowakischen Autoren und der hat vor ein paar Jahren diesen Roman Troll geschrieben und da geht es um so eine Trollfabrik, um einen Typen, der dort eben in der Trollfabrik arbeitet. Also das mochte ich sehr. Und noch ein Buch, Thema Dystopien. Das fand ich sehr schräg. Ich glaube, das könnte dir sehr gefallen, und zwar von einem estnischen Autor, Paavo Matsin heißt er, Gogol's Disco. Der ist selber auch DJ und Lehrer und schreibt aber eben auch Romane, ist in Estland ziemlich Kult und in Gogol's Disco ist so das Setting, Russland hat den Krieg gewonnen, es gibt ein neues Zarenreich und so hier und da tauchen mal die grünen Männchen auf und es taucht auch Yellow Submarine auf von den Beatles. Dann schwebt da dieses gelbe U-Boot durch die Gegend und Gogol taucht auf wie so eine Figur, also als Mumie in einem Café. Also ziemlich schräge Geschichte, aber ich mochte es sehr.
Sehr schön, ja. Das ist auch, was ich im Deutschen so ein bisschen selten lese, so diese so Speculative Fiction Romane, also so irgendwie Was-wäre-wenn-Geschichten. Jetzt so in, also zumindest in der neueren. Ich glaube, es gab es eine Zeit lang oft mit irgendwie so, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, gab es, glaube ich, ein paar Mal. Aber jetzt so in letzter Zeit würden mir nicht so viele Beispiele einfallen. Obwohl ich es immer ganz gern lese. Also ich glaube, es ist ja von jetzt habe ich den Namen von dem Autor völlig vergessen, von irgendeinem französischen Autor, der, wie ist das, einfach Eroberung oder sowas, glaube ich, wo es darum geht, dass quasi vorkolumbianische, mittel- und südamerikanische Völker eigentlich dann so die vorherrschende Macht auf der Welt werden. Das fand ich ziemlich cool. Ich glaube, es hieß einfach Eroberung auf Deutsch. Mit ganz lustigen Gedankenexperimente.
Da gehört ja sehr viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie es sein könnte und einfach Dinge nochmal weiterzudenken, zu Ende zu denken. Reizt dich das so als, sage ich mal, literarischer Sport?
Ich lese es gern, aber ich merke halt auch, dass das extrem viel Recherchearbeit ist. Wenn man es gut macht, wenn man es schlecht macht, braucht man gar nicht machen, aber wenn man es gut machen will, muss man, glaube ich, auch sich einfach historisch sehr gut auskennen. Deswegen schreibe ich selber jetzt nicht konkret so, was wäre, wenn irgendwas vor 200 Jahren anders gewesen wäre, weil ich mir auch diese spezifische historische Recherche nicht so zutraue. Ich habe jetzt aber an was Neuerem an was gearbeitet und das ist so fast so diese Forrest Gump-Methode eher, also dass ich dann so eine Person in so verschiedene historische Events reinsetze, dass die da auch immer dabei war, so mehr oder weniger. Sowas, glaube ich, dann liegt mir dann vielleicht eher. Ich denke immer gern halt so Gedankenexperimente fertig, das macht mir schon extrem viel Spaß. Aber auch eher Sachen, wo man dann einfach nur philosophisch irgendwas halt fertig machen kann und gar nicht so, ist es jetzt alles historisch extrem korrekt oder ist es jetzt alles, ja, also es muss auch immer genug dabei sein, was ich nicht recherchiere, sondern einfach nur mehr ausdenken kann. So, ja.
Deine Bücher haben ja immer auch was Spielerisches. Das, finde ich, ist sehr stark zu merken und sie sind sehr aktuell am politischen Geschehen auch mit dran, wie jetzt dieses Buch Content. Das Buch davor, da ging es um die Ära Kurz, eine Satire auf diese Ära. Wie empfindest du das im Nachhinein? Also erst kam Kurz und dann die Pandemie quasi. Wie ist das jetzt? Ist das vorbei? Ist die Ära Kurz gegessen?
Ich überlege auch gerade, ob ich mich einfach überhaupt nicht mehr dazu äußern soll, weil ich irgendwie so 1,5 bis 2 Jahre über das Thema geredet habe und es mir irgendwann echt zum Hals rausgegangen ist. Ja, ich verfolge es schon noch ein bisschen. Also ich verfolge jetzt diese Prozesse, die es halt gerade gibt irgendwie. Bin jetzt eher gespannt, wie jetzt so die nächste Wahl in Österreich ausgeht, wo dann eher die Frage wird halt, wie viel die FPÖ kriegt und inwiefern das dann vielleicht eine Vorlage ist für die zukünftige Wahlen in Deutschland oder so.
Naja, da tut sich ja gerade was. Es gab auch in Österreich ein paar Demonstrationen. Reicht das?
Also in Österreich hat es ein bisschen länger gedauert, bis sich da was formiert hat. Dann Gott sei Dank haben wir es irgendwie ganz gut hingekriegt. Ja, reicht das? Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn das... Ich glaube, wenn sowas wie so ein Meeting von Neonazis und Rechtsextremen irgendwie da... Wenn das in Österreich gewesen wäre, ich glaube, das hätte tatsächlich auch Leute auf die Straße getrieben. Also ich glaube, so abgebrüht ist man hier auch nicht. Aber bei so mittleren Skandalen habe ich das Gefühl, interessiert es auch niemanden mehr. Also es ist bei manchen Sachen, wo es dann vielleicht schon so ein bisschen ähnlich wie... Ich glaube, in den USA ist halt am ärgsten, weil einfach Donald Trump so viele Skandale hat, dass jeder Einzelne davon irgendwie dann egal wird. Ist es auch irgendwann mal zu viel, dass man für jedes Einzelne dann davon irgendwie eine Demonstration organisieren würde? Also glaube ich... Ich glaube, so schlimm ist es in Österreich noch nicht, aber so, es geht schon in die Richtung.
Dann gibt es ja auch so eine Art Gewöhnungseffekt. Ne? Die FPÖ ist ja schon länger aktiv als die AfD.
Ja, das auf jeden Fall. Aber in Deutschland ja auch. Es hat ja niemand in erster Linie Proteste angemeldet wegen den Umfragewerten der AfD, sondern halt erst darüber, dass halt Korrektiv diese Recherchen veröffentlicht hat. So quasi, das hat es dann ja eher so ausgelöst. Aber voll, also dass die FPÖ so an die 30% kriegt, war gefühlt sogar in meiner Kindheit der Fall. Oder dass die halt in Bundesländern mitregiert, ist halt völlig normal. In Städten, wo Teile meiner Familie wohnen, halt auch einfach so alleinig regieren. Das ist halt schon von daher schon auch so normalisiert, ja. Vor allem auch, weil es dann in der Lokalpolitik dann immer heißt, irgendwie so, ach ja, keine Ahnung, auf lokaler Ebene sind dann so einzelne Bürgermeister, von denen ja gar nicht so schlimm irgendwie, oder die haben da ja da und da was Gutes gemacht. Was dann fast nur noch problematischer ist, weil die dann irgendwie der Partei auch noch so ein bisschen Glaubwürdigkeit geben und halt dadurch echt unter den Tisch fällt, wie viel Schaden die anrichten, wenn sie tatsächlich in der Regierung sind. Das finde ich halt lustig, weil zum Teil dann Debatten in Deutschland geführt werden. Also bei manchen denke ich mir irgendwie lieb und naiv, wie das in Deutschland gemacht wird, weil das halt in Österreich einfach schon komplett gang und gäbe ist, dass man irgendwie dann so Argumente hört wie irgendwie, ach, die entzaubern sich selber, wenn sie mal in der Regierung sind. Das ist bewiesenermaßen nicht der Fall. Das kann man halt historisch nachweisen in allen möglichen Fällen. Und andererseits, weil das in Deutschland zum Beispiel immer noch diskutiert wird, soll man AfD-Vertreter überhaupt in Diskussionssendungen einladen, weil das ist in Österreich keine Debatte mehr. Die lädt man immer ein. Die sind einfach immer da.
Okay, was glaubst du, wie diese ganze Geschichte ausgeht?
Also ich glaube nicht, dass Kickl jetzt tatsächlich Bundeskanzler wird. Ich hoffe auf, wie sagt man, Minderheitenregierung, irgendwie sowas. Also meine Hoffnung ist, dass die SPÖ jetzt wieder irgendwie cool und groß und links wird, aber ich glaube nicht, dass das so schnell passiert. Aber ich hätte es gern.
So, jetzt wollen wir mal hören, wie Content klingt. Magst du mal eine Stelle vorlesen? Hast du eine im Petto?
Kann schon machen, ne? Während ich die Top 15 der tödlichsten Flugzeugabstürze zusammenfasse, filmt sich Martha hinter mir, wie sie sich mit Klebstoff die Zähne putzt. Während ich die Top 7 der gruseligsten iranischen Volksmärchen aufliste, macht Yusuf ein Close-Up-Video davon, wie er sich lasziv stöhnend eine Glatze rasiert. Corey filmt eine Wassermelone in der Mikrowelle, eine Orange in der Mikrowelle, ein Nokia 3310 in der Mikrowelle, ein iPad in der Mikrowelle, eine kleinere Mikrowelle in einer größeren Mikrowelle. Martha filmt eine Hydraulikpresse, die eine Mikrowelle zerquetscht, eine Hydraulikpresse, die eine Champagnerflasche zerquetscht, eine Hydraulikpresse, die eine ganze Champagnerpyramide zerquetscht, eine Hydraulikpresse, die ein Nokia 3310 zerquetscht, eine Hydraulikpresse, die eine andere Hydraulikpresse zerquetscht. Smile Smile zerstört inzwischen so viele Nokia 3310s, dass Nokia beschlossen hat, eine Neuauflage davon produzieren zu lassen, nur um sie direkt wieder zu zerstören.
Hattest du auch mal Nokia?
Ja, klar. Vor kurzem einfach auch so auf Instagram einfach ein Video gesehen, wo ein Dude einfach nur nacheinander die alten Klingeltöne abspielt. Und es reicht als Inhalt, dass die Leute einfach sofort, oh, Nostalgie, geil. Und, aber schaue ich mir auch an.
Ist ja irgendwie auch absurd, dass man da hängen bleibt. Ich kriege jetzt in letzter Zeit immer so Videos reingespült von so einem Chiropraktiker, der mit Mikrofonen das Knacken der Wirbel seiner Patienten
hat. Das ist schon, ja. Ich glaube, so ASMR-Sachen habe ich eh auch im Buch drin, ein bisschen, hätte ich noch ein bisschen ausbreiten können. Das ist, glaube ich, auch so Anfang der Pandemie erst irgendwie so ein bisschen mehr Zulauf bekommen.
Erklär mal.
Eben einfach so diese, also ich glaube, es basiert auf so eigentlich so ein bisschen so was Pseudowissenschaftlichem, also dass es so ganz spezifische Geräusche gibt, die dann irgendwie irgendwelche spezifischen Nerven im Hirnstamm triggern, die dann zu instantly Entspannung führen oder irgendwie sowas. Und in Wahrheit sind es einfach nur Videos, die mit sehr verstärktem Ton aufgenommen werden. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das technisch ist, aber halt, die dann irgendwie so diese ganzen Basslaute einfangen, wenn man irgendwas auf einen Tisch legt oder wird ganz viel mit langen Fingernägeln auf irgendwas herumgetrommelt oder sowas. Bei manchen Sachen fragt man sich halt auch, geht es da um die Geräusche oder sind es eigentlich schon so fetische Videos, die dann irgendwie verdeckt auf Instagram sind, damit sie nicht rausgeschmissen werden, aber...
Hast du manchmal das Gefühl, wenn du so im Internet unterwegs bist, sind wir alle komplett crazy? Also wenn man mal ein bisschen Abstand kriegt so und sich denkt, okay, Außerirdische schauen jetzt auf dieses Internet, was werden die wohl denken?
Das meiste, was halt so völlig absurd oder lächerlich wirkt, ist ja eh super einfach zu erklären, weil es halt einfach Aufmerksamkeit generieren soll. Irgendwie von daher wundert mich da gar nicht so viel. Ich habe mich so richtig, richtig gefreut über ein Internetprojekt, das ich irgendwie gefunden habe, wo ich mir extrem schwer tat, Freunden mitzuteilen, warum ich das so geil finde, weil das halt so verschachtelt auf schon vorhandenen Internet-Memes aufbaut und was völlig Neues damit macht. Und es war, you successfully hit metal 17 times. Also du hast 17 Mal erfolgreich auf das Metall eingeschlagen. Und es ist wirklich das Lustigste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Das basiert nämlich auf einer relativ alten Meme-Methode quasi, nämlich dass man jeden Tag das gleiche dumme Foto postet. Was die aber machen, ist jeden Tag dasselbe dumme Video-Meme hochzuladen, wo eben, ich glaube, irgendeine russische Game-Show verarscht wird, die sie neu angesprochen haben, wo jemand irgendwie dann, also du hast 17 Mal auf das Metall eingeschlagen und jetzt gewinnst du deswegen dieses Foto von einem Auto. Aber Eigentum ist Diebstahl und deswegen gehst du ins Gefängnis. Das ist einfach nur die Zusammenfassung von dem Video. Das haben sie, glaube ich, 20 Mal hintereinander einfach nur so gepostet. Und nach dem 20. Mal haben sie dann aber angefangen, kleine Änderungen reinzuschneiden. und haben inzwischen einfach so eine ganze Hintergrundstory und es verändert sich immer mehr und es wird zu einem richtig weirden psychologischen Horrorplot, wo es dann irgendwie darum geht, dass jemand in einer Zeitschleife festgehalten wird und irgendwie eigentlich wollen sie Informationen von ihm erpressen über irgendein geheimes Schließfach irgendwo. Dann werden Nachrichtenbeiträge eingeblendet darüber, dass irgendein russischer Milliardär entführt worden ist und sowas. Und es ist einfach viel zu viel Aufwand für diese Art von dummen Internetwitz. Und das ist so meine oberste Doktrin einfach nur, also so, dass Witze dann gut sind, wenn irgendwie viel zu viel Aufwand reinfließt dafür, dass sie so dumm sind irgendwie. Und das schaue ich gern an und davor habe ich auch einfach Respekt, weil man nicht weiß, ob das in irgendeiner Form sich überhaupt irgendwie lohnt, aber man hat irgendwie extrem viel Arbeit reingesteckt, einfach nur, damit sich ein paar Leute freuen.
Naja gut, das ist ja die Quintessenz des Absurden eigentlich. Viel Aufwand für wenig. Ja. Okay, du, ich danke dir.
Ja.
Elias Hirschel war das. Stefan Oschwart hat ihn getroffen und mit ihm über sein Buch Content gesprochen im Café Jelinek in Wien. Klingt nach einem netten Typen.
Ja, absolut. Der ist total nett und stylmäßig ganz vorn. Schwarzer Nagellack, Ohrringe und einfach ein total sympathischer Typ.
Wem würdest du denn dieses Buch empfehlen, Content?
Na, ich würde sagen, das ist was für junge Leute und was für Digital Natives. Also so ein bisschen Surf-Erfahrung im Internet sollte man schon mitbringen. Und dann kann man sich mit diesem Buch wirklich amüsieren. Aber nicht nur das. Content ist auch harte Kritik an einem System, das alles, aber wirklich auch alles dem Gewinn maximieren unterordnet und dabei völlig absurde Blüten treibt. Kurzum, unsere Gegenwart. Und das Schlimme ist, was hier als Satire daherkommt, das gibt's leider schon. Also private Feuerwehren zum Beispiel. Oder Content-Farmen wie Smile Smile. Und das ist das eigentlich Beklemmende. Elias Hirschel schafft es immer wieder, den Zeitgeist sehr modern gegen den Strich zu bürsten. Sei es die Internetwelt in Content oder vorher schon in seiner Romansatire auf den österreichischen Bubenkanzler Sebastian Kurz. Und der ORF hat Content jetzt auf Platz 4 seiner Bestenliste gesetzt, wo wir schon bei Listen sind. Und da sitzt es ganz gut, finde ich.
Also so eine Art kritische Bestandsaufnahme der digitalen Gegenwart, so klingt das für mich. Und du klingst begeistert, aber nicht komplett uneingeschränkt, oder?
Siehe oben, es ist nicht für jeden was. Ich mag's, aber ich kann mir vorstellen, dass es für manchen in der Umdrehung zu viel Schräges hat.
Elias Hirschels Content ist im Jolnay Verlag erschienen, hat 224 Seiten und kostet 23 Euro. Orte und Worte gibt's jeden Donnerstag neu in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts und auf den üblichen Podcast-Plattformen.
Und wer sich für Investigativjournalismus interessiert und Österreich, der ist bei der Dunkelkammer gut aufgehoben, Österreichs erster Investigativ-Podcast.
Tschüss für heute, ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücher-Podcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph.